HR Info. Hessen.
Das Jahr 2018 geht zu Ende und es ist viel passiert in Hessen. Es wurde ein neuer Landtag gewählt, diesen Sommer hat es kaum geregnet und wir hatten einige richtungsweisende Urteile zum Dieselfahrverbot in hessischen Städten. Heute schauen wir zurück auf das Jahr 2018 hier in HR Info Hessen. Mein Name ist Pascal Lasserre. Es ist inzwischen schon das Jahr 4 nach dem VW-Skandal und inzwischen ist klar, Dieselautos aller Hersteller überschreiten die erlaubten Abgaswerte. Und zwar etwa um das 4- bis 7-fache. Dieselautos sind der Hauptverursacher von gesundheitsschädlichen Stickoxiden in der Stadtluft. Unter anderem die Deutsche Umwelthilfe verlangt deshalb von Gerichten, Dieselfahrverbote zu verhängen. Die Städte wehren sich dagegen und dieses Jahr war Showdown für 3 hessische Städte, Frankfurt, Darmstadt und Wiesbaden. Andrea Bonhagen berichtet.
Der große Paukenschlag Anfang des Jahres am 27. Februar. Das Bundesverwaltungsgericht Leipzig entscheidet, dass es rechtmäßig ist, in Stuttgart und Düsseldorf Fahrverbote zu verhängen. Ein Aufheulen geht durch deutsche Städte.
Wir dürfen jetzt ausbaden, was uns die Automobilindustrie eingebrockt hat und die Bundesregierung.
Heißt es aus Frankfurt. Wiesbaden klingt so.
Ich fühle mich da sehr alleingelassen, sowohl vom Bund wie von der Automobilindustrie.
Und Darmstadt schimpft.
Wir wissen nicht, wie wir das kontrollieren sollen, weil die blaue Plakette fehlt.
Ähnliche Worte von der Opposition in Berlin.
Es kann nicht sein, dass die Nachrüstungen nicht stattfinden, dass die Autoindustrie betrogen hat.
Und der Landesregierung in Hessen.
Ich bin der Meinung, dass als erstes eine Hardware-Nachrüstung erfolgen sollte, und zwar auf Kosten der Automobilhersteller.
Wiesbaden bringt noch am selben Tag ein umfangreiches Sofortpaket auf den Weg. Der nächste Paukenschlag. Am 6. September entscheidet der Vorsitzende Richter am Wiesbadener Verwaltungsgericht über Frankfurt.
Wir haben zum Dieselfahrverbot vorgesehen, dass ein Fahrverbot zonenbezogen zu verhängen ist.
Die Stadt hatte bei der Verhandlung extrem schlecht ausgesehen. Frankfurter Dieselbesitzer sind...
Ja, stinksauer, natürlich.
Ich fühle mich von den Autoherstellern hinters Licht geführt. Das ist ja arglistige Täuschung gewesen.
Das Land geht beim Urteil zu Frankfurt in Berufung. In der Republik folgen zahlreiche Dieselfahrverbote. 21. November. Showdown für Darmstadt, das erkennbar stolz auf seinen Green City Plan ist. Doch das hessische Umweltministerium beschließt schon vor dem Richterspruch, das reicht nicht und bietet gegen den Willen der Stadt Dieselfahrverbote in 2 Straßen an. Richter und Deutsche Umwelthilfe sind grundsätzlich einverstanden, es kommt zu einem Vergleich. Und ab Juni zu sehr eingeschränkten Dieselfahrverboten in Darmstadt. 17. Dezember. Die Nachrichten melden.
Im Zusammenhang mit dem Dieselskandal muss der VW-Konzern das gebrauchte Dieselfahrzeug einer Frau aus Fulda zurücknehmen und ihr eine Entschädigung zahlen. Das Landgericht Fulda hatte den Konzern dazu verurteilt.
18. November. Der Hessische Verwaltungsgerichtshof in Kassel lässt die Berufung zu Frankfurt zu. Heißt, im Februar gibt es in Frankfurt erstmal noch keine Fahrverbote. 19. Dezember, Showdown für Wiesbaden. Keine Stadt ist so weit bei Maßnahmen für bessere Luft. Keine Stadt plant mehr oder nimmt so viel Geld in die Hand. Es gibt zum ersten Mal ein dickes Lob von der Umwelthilfe.
Wir haben zum allerersten Mal erlebt, wie sich eine Stadt wirklich intensiv darum bemüht, eine Verkehrswende einzuleiten.
Ob es reicht? Die Entscheidung wurde vertagt auf Februar.
Die Diskussionen um Dieselfahrverbote haben das Jahr 2018 geprägt. Andrea Bonhagen berichtete. Ein gut ausgebautes Nahverkehrsnetz hilft unter anderem, die Dieselfahrverbote für Pendler zumindest erträglicher zu machen. Heißt, enge Taktzeiten und wenn die Tickets noch nicht kostenlos sein können, wie zum Beispiel schon in rund 30 französischen Kommunen und Gemeindeverbänden, dann sollten sie zumindest möglichst günstig sein. Das raten Verkehrsexperten. Damit die Luft sauberer wird, kann es auch nicht schaden, wenn die Busse mit alternativen Treibstoffen angetrieben werden. Per Hybrid oder, wie zum Beispiel in Fulda, mit Strom. In der osthessischen Stadt startete dieses Jahr noch vor Frankfurt der erste Elektrobus seinen Linienbetrieb. Vom Stadtschloss über den Bahnhof bis zur Hochschule ist er jetzt täglich im Einsatz. Wie kommt das an? Unser Reporter Hermann Diehl hat Informatikstudentinnen gefragt.
Wie eine normale Busfahrt eigentlich, nur ein bisschen ruhiger, oder?
Entspannter.
Einfach nur ruhiger vom Geräusch her, aber ansonsten normal.
Und die große Frage jetzt im Winter lautet natürlich, macht so ein Elektrobus den großen Fahrgastraum auch warm? Jawohl, sogar morgens früh schon. Der Bus ist wohltemperiert.
Aber nicht zu warm.
War genau richtig. Ja.
Ganz zufrieden schaut auch Manfred Behnke. Das ist der Busfahrer. Groß umstellen musste er sich für den neuen Bus nicht.
Er fährt sich gar nicht groß anders. Die einigsten Unterschiede liegen in der Beschleunigung und in der Geräuschkulisse.
Das bedeutet, der Bus ist viel leiser, abgesehen von der nervig lauten Heizungslüftung. Und er hat einen erheblich besseren Anzug als die normalen Dieselbusse. Seit Oktober ist der Bus nun fast jeden Tag in Fulda unterwegs, auf verschiedenen Strecken. Er hat schon einige tausend Kilometer hinter sich. Zu Beginn, sagt Thomas Lang vom Busbetreiber Rhön Energie Fulda, gab es einige technische Probleme.
Türsteuerung, Heizung, hinten zu warm, vorne zu kalt. Also es waren Parameter, die über eine Softwareänderung eben abgestellt werden konnten.
Inzwischen so lang fährt der Bus aber weitgehend problemlos. Die wichtigste Erkenntnis bislang, selbst dieser Gelenkbus mit mehr als 100 Plätzen braucht keine extra Infrastruktur an der Strecke, also zum Beispiel keine Ladestationen für unterwegs.
Der Bus wird über Nacht aufgeladen und ist dann streckenunabhängig auf jeder Linie einsetzbar.
Besonders überrascht hat Lang, wie gut die sogenannte Rekuperation funktioniert, also die Energierückgewinnung beim Bremsen.
Das heißt, wenn das Fahrzeug im Schubbetrieb beim Bremsen unterwegs ist, speist er auch in die Batterien zurück. Hier haben wir positive Effekte, die ich in dem Maß nicht erwartet hätte.
Die erste Bilanz also ist durchaus positiv. Der Bus hat nur einen großen Nachteil. Er kostet doppelt so viel wie ein Dieselbus. Die Betriebskosten sind zwar geringer, aber ohne Zuschuss wäre der E-Bus zurzeit noch unwirtschaftlich. So hofft Fulda auf neue Zuschüsse und plant schon bald, 5 weitere E-Busse anzuschaffen.
In Fulda ist der hessenweit erste Elektrobus in den Linienbetrieb gestartet. Ein Bericht von Hermann Diehl. 2018 war auch ein wichtiges Wahljahr und das mit bundesweiter Bedeutung. Die Bayern wählten einen neuen Landtag, die SPD stürzte dabei ins Bodenlose und auch die CSU hat Stimmen verloren. 2 Wochen später waren dann auch in Hessen Landtagswahlen. Nach dem Stimmenverlust der bisherigen Volksparteien für manche so etwas wie eine Schicksalswahl. Gleich 3 Parteivorsitzende in Berlin könnten bei einem schlechten Ergebnis in Hessen den Rücktritt antreten. Das mutmaßten manche im Vorfeld. Unser landespolitischer Korrespondent Nikolas Buschlüter blickt zurück.
Als um 18 Uhr die erste ARD-Prognose über die Bildschirme flimmerte, trat für CDU und SPD das ein, was sie schon die ganze Zeit befürchteten.
Für die Landtagswahl in Hessen kommt die CDU nach Infratest DIMAP nur noch auf 28%. Die SPD mit ihrem schlechtesten Ergebnis hier im Land 20%.
Zweistellige Verluste also für die beiden hessischen Volksparteien. Den CDU-Mitgliedern stand auf der Wahlparty der Schock ins Gesicht geschrieben. Aber schon bei seinem ersten Auftritt dort lenkte CDU-Chef Volker Bouffier den Blick wieder nach vorne.
Wir hatten 2 Wahlziele. Wir wollten klar stärkste Fraktion werden. Und wir wollten erreichen, dass gegen die Union keine Regierung gebildet werden kann. Stand heute, Stand Moment, ist uns beides gelungen, liebe Freunde.
Entsetzen auch bei den Sozialdemokraten, deren Vorsitzender Thorsten Schäfer-Gümbel gar nicht erst versuchte, vom Ergebnis abzulenken.
Wir haben nicht ansatzweise das Ergebnis erhalten, das wir wollten. Das ist eine bittere Niederlage.
Die Ursachenforschung für die Pleiten fiel bei beiden Parteichefs praktisch identisch aus. Schuld sei vor allem die Große Koalition im Bund.
In Berlin geht es so nicht weiter. Wenn die es nicht schaffen, überzeugend die Probleme der Bürger anzugehen und zu lösen und der Streit alles überlagert, dann kann man hier einer Landtagswahl diesen Trend nicht brechen.
Schlussfolgerte Volker Bouffier. Profiteure des Volksparteischwunds, vor allem die AfD und die Grünen. Grünen-Spitzenkandidat Al-Wazir frohlockte.
Es ist ein wunderbarer Tag für uns Grüne. So grün war Hessen noch nie.
Doch zu Ende war es mit der Stimmauszählung da noch lange nicht. Weil in Frankfurter Wahlbüros vieles schiefging, folgte eine 3-wöchige Hängepartie bis zur Verkündung des amtlichen Endergebnisses. Erst dann war klar, dass die Grünen doch knapp vor der SPD lagen. Das war wichtig, weil die FDP in einer Ampelkoalition nur unter Führung der Sozialdemokraten mitmachen wollte. FDP-Fraktionschef René Rock.
Wir haben die Grünen gefragt, ob sie sich auch einen Ministerpräsident der SPD vorstellen könnten. Da haben die klar gesagt, wenn sie auch nur eine Stimme mehr haben, steht ihnen das Amt zu. Und wir haben im Wahlkampf klar gesagt, dass wir einen Grünen am Steuer nicht akzeptieren werden.
Durch das Endergebnis hatte sich die Option Ampelkoalition dann endgültig erledigt. Und CDU und Grüne verkündeten nach kurzen Bedenkzeiten ihre Bereitschaft zu Koalitionsverhandlungen. Tarek Al-Wazir von den Grünen skizzierte den Zeitplan so.
Wir haben jetzt eine gewisse Zeit,
verloren seit dem Wahltag. Trotzdem bleibt das Ziel, dass wir erstens rechtzeitig, das wäre der 17. Januar, 24 Uhr, ich füge aber hinzu, möglichst noch vor Weihnachten auch fertig sein wollen.
Was ja auch geklappt hat. Einen Tag vor Heiligabend unterzeichneten CDU und Grüne in Wiesbaden den neuen Koalitionsvertrag. Sein Titel: Aufbruch im Wandel.
Nicolas Buschlüter blickte für uns zurück auf die hessischen Landtagswahlen.
HR Info, Hessen.
Mit Pascal Lasserre. Im Frankfurter Westend gab es dieses Jahr Rekordtemperaturen. Der Deutsche Wetterdienst hat gemessen, dass es dort im Durchschnitt 12,9 Grad warm war. Das mag sich jetzt nicht so viel anhören, aber für eine Durchschnittstemperatur ist das doch ziemlich viel. Und deutschlandweit war es auch an keinem anderen Ort im Schnitt so warm. Und das sogar seit Beginn der Aufzeichnungen. Das liegt unter anderem an diesem Sommer, denn der war extrem heiß und es gab kaum Abkühlung. Zusätzlich zur Hitze hat es in Hessen dann auch noch so gut wie gar nicht geregnet. Ein Problem für die Landwirtschaft, weiß unser Reporter Tobias Lübben.
Verdorrte Pflanzen, ausgetrocknete Böden, aufgeplatzte Ackerkrumen. Dieses Bild bot sich im vergangenen Sommer in Hessen und das in allen Landesteilen. Auch im Schwalm-Eder-Kreis, dort wo rund um Borken der Landwirt Adolf Lux schon seit 50 Jahren seine Felder bestellt.
Aus meiner Sicht ein historischer Sommer. Ich bin ja nur auch schon ein paar Tage in der Landwirtschaft tätig und kann mich nicht besinnen, dass wir so eine lang anhaltende Trockenheit hatten.
Aber nicht nur Felder trockneten aus, auch im Wald fehlte Wasser. Das ließ sich an den Blättern der Bäume ablesen, wie Uwe Zindel, Förster im Habichtswald, schon im Sommer feststellte.
Normal fängt die Herbstfärbung im Oktober an. Und jetzt schon einen Monat früher, Ende Juli, Anfang August, schon die eigentliche Herbstverfärbung.
Allein die Stadtreinigung Frankfurt entsorgte im Hochsommer schon 150 Tonnen Laub, so viel wie sonst erst zum Herbstanfang. Die Pflanzen litten sichtbar unter dem Wassermangel. Die meisten Menschen in Hessen hatten dagegen immer genug zu trinken. Dem guten Versorgungsnetz sei Dank. Da, wo es einmal nicht funktionierte, war es ein Schock für die Bewohner. Etwa in Gräfenwiesbach im Taunus Anfang August.
Das Wasser war so gut wie ganz weg. Also es kamen nur noch Tröpfchen aus der Leitung. Das war ganz schlimm für mich. Also so eine Situation habe ich noch nie gehabt.
Es ist schon komisch. Man merkt erst mal, wofür man überall das Wasser braucht. Und es fühlt sich komisch an.
Wassernotstand, Tankwagen mussten anrücken. Die Trockenphase war in diesem Jahr außergewöhnlich lang, sagt Tim Stäger von der hr-Wetterredaktion.
Schaut man mal nur von Januar bis November, dann hatten wir das trockenste Jahr seit Beginn der Wetteraufzeichnung im Jahr 1881. Das heißt, es hat nur ungefähr 2/3 der üblichen Menge geregnet. Das Defizit seit Februar beträgt hessenweit ungefähr 300 Liter pro Quadratmeter, die es zu wenig geregnet hat.
Erst seit wenigen Wochen gibt es wieder ergiebigen Regen in Hessen. Aber wenn es nach den Bauern geht, reicht das noch lange nicht. Feucht sei nur die oberste Schicht des Bodens, sagt Landwirt Adolf Lux aus Borken, während er den Spaten in die Krume sticht.
Unten wird es trockener. Nach 15 cm wird es schon trocken und dann ist es trocken, trocken, trocken bis unten hin. Deswegen hoffen wir jetzt, dass wir noch möglichst viel abbekommen.
Landwirt Adolf Lux aus Borken über das Dürrejahr 2018. Ein Bericht von Tobias Lübben. Durch den trockenen Sommer wird das Tierfutter knapp. Manche Landwirte haben deshalb bereits Pflanzen angebaut, die weniger Wasser brauchen. Soja zum Beispiel. Aber auch für andere Branchen war dieser Sommer problematisch, weiß Rainer Janke.
Die Landwirte sind vom Klimawandel besonders betroffen. Wirtschaftlicher Erfolg oder Misserfolg hängen eng mit dem Wetter zusammen. Aber nicht nur in der Landwirtschaft, auch in der Wirtschaft macht sich der Klimawandel bemerkbar. Zum Beispiel, wenn der Rhein permanent Niedrigwasser hat und Rheinschiffe nur halb beladen fahren dürfen. Zum Beispiel wurde das Benzin an den Tankstellen knapp, sagt Alexander von Gerstorf vom Mineralölwirtschaftsverband.
Wir haben es insbesondere im Rhein-Main-Gebiet und im Süden Deutschlands immer noch mit Engpässen bei der Versorgung mit Benzin und Diesel zu tun. Der Rheinpegel ist deutlich gestiegen, er ist aber noch nicht auf Normalniveau. Die Tanklager noch nicht voll. Es kann auch immer wieder zu Tankstellenleerständen kommen, wenn auch nur vorübergehend.
Aber auch andere Branchen leiden unter den historischen Tiefstständen der Flüsse und Seen. In Nordhessen musste in diesem Sommer eine Papierfabrik für 3 Wochen die Produktion einstellen, sagt Thomas Matri, Umweltreferent bei der IHK Kassel-Marburg.
Die brauchen Wasser, die brauchen Dampf in ihrer Produktion von Papier.
Wenn die das Wasser für die Produktion nicht mehr entnehmen können, weil der Pegel zu niedrig ist, dann muss die Produktion stillstehen. Der Betrieb muss weiter Beschäftigte bezahlen, der Betrieb hat vielleicht auch Ausfälle in der Lieferung. Das heißt, da entstehen ganz konkrete Schäden.
Hinzu komme, dass durch die Globalisierung auch Klimaveränderungen in anderen Teilen der Welt die heimische Wirtschaft beeinflussen können.
Das heißt ganz konkret, dass ein Schadensereignis gar nicht hier in Nordhessen auftreten muss. Es kann auch in Bangladesch, es kann in Australien, es kann irgendwo in der Welt auftreten. Wenn ich die Produktion in dem Punkt brauche, dann merke ich den Ausfall auch hier.
Aber, so sagt Matri, es gibt auch die Unternehmen, die vom Klimawandel profitieren.
Ganz konkret ist das die Pumpentechnik. Da, wo wir mit viel Wasser zu tun haben an Standorten, können deutsche Hersteller Produkte, Pumpen bereitstellen, die mit einer hohen Effizienz Wasser eben auch abtransportieren. Das heißt natürlich, dass hier auch ein Potenzial entsteht. Aber das größere Potenzial für deutsche Produzenten, Industrien ist immer noch auch die Vermeidung einfach von Klimaschäden.
Welche Wirtschaftszweige hatten besonders mit dem Dürrejahr 2018 zu kämpfen? Rainer Janke blickte zurück. Durch den Klimawandel wird es nicht nur immer wärmer, auch die extremen Wetterlagen nehmen zu. Sturm, Hagel, Überflutungen oder Schlammlawinen. 2018 hatten wir von allem etwas in Hessen. Lisa Gessner blickt zurück.
In der Nacht auf den 3. Januar zieht das Sturmtief Burglind über Hessen. Vor allem Südhessen ist betroffen. Burglind entwurzelt Bäume, deckt ganze Dächer ab. Nur einen Tag später, am 4. Januar, erwischt es Nordhessen. Eine Schlammlawine rollt durch Kaufungen.
Ich sah nur dann mein Auto wegschwimmen von der Nachbarin. Das Auto habe ich dann schon gar nicht mehr gesehen. Erst schwamm es noch und dann war es plötzlich ganz verschwunden. Man hat nur noch Wasser gesehen, also das hat alles mitgenommen, was ihm im Wege war.
Diese Schlammlawine soll nicht die letzte in Hessen sein und Burglind bei weitem nicht das harmloseste Sturmtief. Mitte Januar erreicht Friederike Hessen. Im Zugverkehr geht zum Teil nichts mehr, Straßen sind gesperrt, ganze Wälder zerstört. Noch Tage später müssen Forstarbeiter ineinander verkeilte Berge aus Fichten von den Straßen räumen, angebrochene Bäume fällen. Friederike, sie kommt zu einem mehr als ungünstigen Zeitpunkt, erklärte Werner Wernicke, Leiter des Forstamtes in Weilburg, am Tag danach beim Aufräumen im Wald.
Aufgeweichte Böden, die Wurzeln sind gelockert und wenn dann ein Sturmereignis kommt, sind die Bestände leider sehr labil. Das Ergebnis sehen wir hier vor uns.
Es folgt klirrende Kälte und dann ist schon der Sommer da. Doch das schöne Sommerwetter hat auch seine Kehrseiten.
Punktuelle Unwetter-Starkregen hatten wir schon in der Vergangenheit. Aber in dieser Form, wie wir sie derzeit erleben, habe ich in meinen fast 50 Jahren Feuerwehrdienst auch noch nicht erlebt.
Sagte Georg Hauch, Kreisbrandinspektor im Kreis Limburg-Weilburg im Sommer. Ende Mai, im Juni und Anfang Juli werden ganze Dörfer im Kreis regelrecht durchgespült von Wasser- und Schlammmassen. Vor allem die Gemeinden Wallmünster, Villmar und Weinbach sind betroffen. Den Weinbacher Ortsteil Edelsberg erwischt es gleich mehrfach.
Ich wohne jetzt hier 65 Jahre, aber sowas ist mir noch nie passiert. Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag. Seit Sonntagnacht stehen wir hier unter Wasser.
Alle voll Schlamm. Zwei Waschmaschinen, ein Trockner, zwei Kaffeevollautomaten, alles abgesoffen.
Und während Edelsberg unter Wasser steht, fehlt das Wasser an anderer Stelle. Und dann wieder ein Sturmtief. Fabienne. Sie bringt nicht nur den Bahn- und Flugverkehr zum Erliegen, sie zerstört auch den Kletterwald in Langen. So stark, dass er nicht mehr öffnen wird. Betreiber Stefan Henneken sagte am Tag nach dem Sturm:
Es ist alles so unwirklich. Man steht einfach hier und ist fassungslos. Ja, wenn man die Anlage jetzt 4 Jahre so im Gedächtnis hat und jetzt steht man hier vor so einem Trümmerfeld, natürlich fürchterlich.
Die Gemeinde- und Stadtverwaltungen versuchen jetzt, ihre Einwohner vor neuen Unwettern zu schützen. Sie bauen Regenrückhaltebecken, baggern Gräben frei, bepflanzen Hänge für einen besseren Erosionsschutz. Die Schäden dieses Unwetterjahres aber gehen in die Milliarden. Allein bis Juni haben die Versicherungen deutschlandweit schon 1,3 Milliarden Euro an unwetterbetroffene Hausbesitzer überwiesen. Das ist so viel wie sonst in einem ganzen Jahr. 2018 könnte einen, ja traurigen, Unwetterrekord aufstellen.
2018 gab es in Hessen teils heftige Unwetter, wohl auch eine Folge des Klimawandels. Lisa Gessner blickte zurück. Ich war ja total begeistert, als ich dieses Jahr den Blutmond gesehen habe. Ende Juli war das. Das war die längste totale Mondfinsternis des 21. Jahrhunderts. Rötlich gefärbt und ziemlich groß, so stand der Mond damals am Himmel. Und in der gleichen Nacht war auch der Mars besonders gut zu erkennen. Nicht nur ich, sondern Millionen von Menschen haben sich das angeschaut, zum Beispiel auf dem Glauberg in der Wetterau. Anna Dangel blickt zurück.
Am 27. Juli war die Wiese am Glauberg übersät mit begeisterten Weltallfans. Ausgestattet mit Teleskopen, Ferngläsern und Kameras machten sich Familien, Rentner und Paare auf Campingstühlen, Picknickdecken und Liegestühlen bereit für den Blutmond. Über 3000 Menschen kamen am Glauberg zusammen. Damit hatte Veranstalter Volker Heinrich niemals gerechnet.
Naja, wenn 100 oder 150 kommen, ist es eine Mordsache. Wenn nur 50 kommen, sind wir auch zufrieden. Und was hier passiert, das kann ich also im Moment gerade überhaupt nicht fassen.
Auch für die Mondfans war die Atmosphäre unvergesslich.
Dass so unsagbar viele Menschen sich daran erfreuen, mit Kind und Kegel, der ganze Berg ist voll, das ist schon ein Spektakel.
Gegen 21.30 Uhr stieg die Spannung, denn dann rückte der Mond in den Schatten der Sonne. Zu sehen gab es den Blutmond am Glauberg aber nicht sofort, denn anfangs verdeckten Wolken die Sicht. Um 21.50 Uhr tauchte der Mond dann aber endlich am Abendhimmel auf und zauberte den Besuchern am Glauberg ein Lächeln ins Gesicht.
Wie der Mond sich wieder freischaufelt sozusagen, ist es spektakulär. Also sowas habe ich noch nicht gesehen. Wir sind schwer beeindruckt.
Und nicht nur das. Auch der Mars war an diesem Abend besonders gut zu sehen. Rund 58 Millionen Kilometer entfernt war er an diesem Abend der Erde besonders nah.
Genial. Die Farbe und jetzt sieht man auch schon das Weiß oben wieder und der Mars noch dazu ist perfekt.
Der Mond sieht schön aus und sieht auch ein bisschen wie der Mars aus, weil er genau die Farbe wie der Mars hat ein bisschen. Orange-Rot.
Mystisch wirkte das rote Leuchten in dieser Julinacht. Ein Rot, das viele Kulturen jahrzehntelang als ein Zeichen von nahendem Unglück interpretierten. Davon ließ sich Physikstudent Dominik Blockner nicht beeindrucken. Er lieferte die physikalische Erklärung.
Der Mond wird ja trotzdem weiterhin angestrahlt von der Sonne, obwohl er im Kernschatten ist. Und wenn Sie dann überlegen, dass die Sonnenstrahlen an der Atmosphäre gebrochen werden und nur das rote Licht auf den Mond trifft, dadurch haben sie dann auch die Farbe.
103 Minuten dauerte die Finsternis. Den nächsten Blutmond wird es erst 2123 wiedergeben. Grund genug, dass viele tausende Hessen dieses einmalige Erlebnis noch lange in Erinnerung behalten.
Die größte totale Mondfinsternis des 21. Jahrhunderts, gesehen auf dem Glauberg in der Wetterau. Informationen waren das von Anna Dangel. Weit über die Stadtgrenzen hinaus wurde über Jahre heiß diskutiert, soll die historische Frankfurter Altstadt wieder aufgebaut werden oder nicht. Kaum ein Projekt hatte so heftige Befürworter und Gegner. Letztendlich dann die Entscheidung, die historische Altstadt wird wieder aufgebaut. 6 Jahre lang hat das gedauert und in diesem Jahr war es soweit. Die neue Altstadt in Frankfurt konnte eröffnet werden. HR-Inforeporterin Hanna Immich zieht Bilanz.
Schon im Mai ist es soweit. Endlich fallen die Bauzäune. Ganz unspektakulär, aber mit großer Wirkung. Nach 6 Jahren Bauzeit können endlich alle neugierigen Touristen und Frankfurter einen ersten Blick erhaschen auf das völlig neu gestaltete Altstadtviertel zwischen Dom und Römer.
Finde sie ganz toll. Sehr schön. Ich war anfangs nicht dafür, aber mittlerweile finde ich es ganz toll. Ich finde es super gelungen.
Ja, ich bin begeistert. Sehr schön geworden.
Noch ist aber erst die Kulisse fertig. Geschäfte und Wohnungen noch unbelebt. Gut 4 Monate später dann die offizielle Eröffnung Ende September. Oberbürgermeister Peter Feldmann schneidet symbolisch das rote Band durch.
Ich eröffne die neue Frankfurter Altstadt hiermit offiziell und feierlich. Danke, dass Sie da sind.
Es folgt ein großes Bürgerfest. Rund 300.000 Menschen aus Deutschland und der ganzen Welt lassen sie in 3 Tagen hochleben. Die neue alte Altstadt von Frankfurt und die 35 Gebäude, die teils rekonstruiert wurden, wie die Goldene Waage oder im alten Stil neu gebaut.
Ja, absolut vom Feinsten. Super. Alte Geschichte noch mal ein bisschen auffrischen. Ich bin 100%ig dafür.
Wunderbar integriert, also 1A.
Am Ende des Jahres zieht die Stadt Frankfurt eine positive Bilanz. Die neue Altstadt ist wie erwartet ein echter Besuch. Magnet. Die Tourismus- und Kongress GmbH Frankfurt schätzt nach Stichproben, dass seit Anfang Mai 1,5 Millionen Gäste durch die neue Altstadt geschlendert sind. Die Altstadt sei zudem aktuell eine der am meisten gebuchten Stadtführungen.
Wir haben hier unsere Vorfahren zwischen Dom und Römer siedeln sehen, weil das einigermaßen hochwasserfrei gewesen ist.
Derweil öffnen immer mehr Läden, Cafés und Gasthäuser in dem neuen Viertel. Aber es gibt auch schon erste Ernüchterung. Eine kleine Weihnachtsmarktbude, die sich in die schmalen Gässchen vorgewagt hatte, musste wieder abgebaut werden. Der Grund? Die strengen Brandschutzauflagen für das 7000 Quadratmeter große Areal. Hans-Peter Zages vom Wirtshaus am Hühnermarkt begrüßt das einerseits.
Der anderen Seite soll es auch nicht übertrieben werden, weil wenn hier alles von der Straße weggeräumt werden muss, wird es dazu führen, dass das nicht so belebt ist, wie es eigentlich sein soll.
Aktuell wird laut Feuerwehr geprüft, wo trotz Brandschutz doch noch etwas Außengastronomie möglich ist, damit das Viertel nicht zum reinen Museum wird.
Hanna Immich zur Eröffnung der Frankfurter Altstadt. Und das war die Sendung HR Info Hessen. Die finden Sie auch im Internet zum Nachhören und Herunterladen auf hrinforadio.de. Dort klicken Sie oben auf Podcast und uns finden Sie dann unter der Überschrift Hessen. Das ist der Name dieser Sendung. Mein Name ist Pascal Lasserre und ich wünsche Ihnen schon mal einen guten Rutsch.